Aktiv Radio Interview.
Und immer wenn es Bing macht, dann sind die absolut interessantesten Menschen, die in der Schweiz leben, bei Aktiv Radio am Mikrofon. Und heute darf ich ganz, ganz herzlich begrüßen eine Nationalrätin, die sich spezialisiert hat in einem Gebiet, das vielleicht nicht ganz unbedingt ihrer Partei entspricht, wo sie herkommt. Aber sie ist schon lange dort dabei und hat dort sich ein sehr breites Wissen aufgebaut. Ich begrüße ganz herzlich Priska Seiler-Graf, Nationalrätin aus dem Kanton Zürich und Mitglied von der Sozialdemokratischen Partei. Herzlich willkommen.
Ja, freut mich sehr, dass ich hier da sein darf. Ganz herzliche eine Begrüßung von meiner Seite.
Ja, also eine Gratulation nehmen wir natürlich sehr gerne entgegen, Frau Seiler-Graf.
Gratulation fürs Radio,
ja, genau. Ich
sagen. Genau, ja.
Und das ist genau der Grund, dass es natürlich nicht so einfach ist, in der Schweiz gegen die grossen Konkurrenten hier ein Radio aufzubauen. Aber da sind wir fleissig dran. Wir sind jetzt über 2 Jahre auf Sendung und dürfen sagen, dass wir mega Spass hatten mit den vielen Nationalräten und Ständeräten, die wir begrüßen dürfen, Regierungsräten, Generalsekretäre von Parteien, aus der Industrie, aus der Wirtschaft, Leute. Also wirklich, es macht mega Spass und eigentlich steigt unser Wissen hier intern von Tag zu Tag. Dank Ihnen, die hier am Mikrofon mithelfen. Also, wir gehen zurück zur Priska Seiler-Graf, Jahrgang 1968, SP-Parteimitglied und Nationalrätin. Aber Nationalrätin sind Sie ja nicht einfach geworden, so, indem Sie irgendjemand gesagt haben, ich würde gerne machen und dann ist das passiert, sondern Sie haben die sogenannte Ochsentour gemacht. Ochsentour ist so ein Begriff, den man in der Schweiz hat, wenn jemand zuerst in der Gemeinde aktiv ist, dann im Kanton aktiv ist und dann letztlich auf der Bundesebene landet. Frau Seiler-Graf, das braucht doch mega Nerven, oder? Wenn man zuerst in der Gemeinde sich überall durchsetzen muss, nachher im Kanton sich überall durchsetzen muss, nachher kommt man in den Nationalrat und merkt, dass man dort gar nichts bewegen kann, das braucht einfach unendlich Nerven.
Also, man braucht einen langen Schnuff in der Politik, das stimmt. Und Nerven, das ist auch nicht schlecht, wenn man die hat. Aber es klingt jetzt ein bisschen frustrierend, der ganze Weg, so wie sie ihn jetzt geschildert hat. Das ist natürlich nicht, sonst hätte ich das nicht eingeschlagen. Sonst hätte ich schon längstens etwas anderes gemacht. Also, was ich auch noch möchte sagen, ich habe schon als Jugendliche, als Teenager, habe ich eigentlich wollte Politik machen. Das war etwas, was mich wahnsinnig anfangen interessieren hat, so mit 15, 16, mich dann nicht mehr losgelassen hat. Ich habe mich dort schon für die Parteienlandschaft interessiert und es war immer mein grosser Traum, mal in den Nationalrat zu kommen. Ich habe das aber nicht auf dem geradlinigsten Weg gemacht. Ich habe eben zuerst andere Ausbildungen gemacht, weil man ja Politik in dem Sinne ja auch nicht lernen kann. Ich war aber überzeugt von dem Modell Ochsentour, wie das so ein bisschen despektierlich genannt wird. Man kann ja das ja nie lernen. Und ich finde einfach jede Ebene sehr spannend. Ich bin sehr gerne auch auf der kommunalen, also auf der lokalen Ebene tätig. Ich war dort ja 10 Jahre im Stadtrat von der Stadt Kloten, also in der Exekutive. Und dort kann man einfach sehr viel bewegen. Man kann wirklich etwas verändern, man kann wirklich etwas machen. Und ich finde das eine sehr gute Ebene, weil sie halt so nahbar ist. Weil man wirklich auch die Leute gut spürt und man das Feedback auch sehr schnell auch überkommt, sowohl das Positive wie auch das Negative. Und ganz viele Leute unterschätzen, wie wichtig die Kantone sind. Haben eine sehr hohe Kompetenz in unserem Föderalismus. Also wenn ich nur an das Bildungswesen denke, wo sogar die Kantone die abschliessende Kompetenz haben, auch das, sage ich einmal, manchmal wird das nicht ganz so zur Kenntnis genommen, wie wichtig Kantone sind und was man alles in einem Kanton kann bewegen kann. Aber selbstverständlich, die nationale Ebene ist halt auch sehr spannend. Und was mir am meisten imponiert hat, als ich auf Bern kam, ist, man hat sich mit dem Ausland beschäftigen. Also, hey, wow, jetzt dürfen wir wirklich auch mit internationalen Beziehungen pflegen. Und das ist mir eine Welt aufgegangen, ehrlich gesagt.
Sie sind ja in Kloten, glaube ich, aufgewachsen und sogar immer noch leben
genau,
Sie in Kloten.
Urklotnerin, ja.
Und damit haben Sie ja immer internationalen Kontakt gehabt, indem irgendwie 500 oder 1000 Flugis jeden Tag landen und starten. Also, ist das ein Thema in Ihrem Leben, die Flugis, die hier gekommen und gegangen sind?
Ja, also das war die Einstieg in Politik für mich. Oder? Also ich bin in der Fluglärmbewegung sehr schon lange tätig, über 20 Jahre. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass wir einen Flughafen haben, aber einen Flughafen, der bevölkerungsverträglich bleibt. Also, sind dort auch noch ein bisschen andere Zeiten gewesen, so 2000er Jahre vorher und dann nach dem gescheiterten Staatsvertrag mit Deutschland. Also da hat man schon so Nachfrageprognosen von der Zürcher Regierung müssen zur Kenntnis nehmen, die einfach von 450'000 Flugbewegungen pro Jahr geredet haben. Das hat einem sehr Angst gemacht. Man hat nicht gewusst, wie sich das weiterentwickeln wird. Gut, nach dem Swiss Air Grounding hat es dann wieder ein bisschen anders ausgesehen. Trotzdem, ich habe immer dafür gekämpft, dass es im Verhältnis bleibt. Also, dass man kann fliegen, aber dass der Flughafen nicht zu fest wachsen soll. Weil es ist ein Gehen und ein Nehmen und die Anwohnerinnen und Anwohner und der Flughafen haben ein Berechtigungsbedürfnis auf Ruhe und auf saubere Luft.
Aber es ist noch interessant, sie sind in Kloten aufgewachsen und sie sind in Kloten geblieben. Jetzt, wenn das so ein grosses Problem wäre, dann hätten sie ja vielleicht ihren Mann und ihre Kinder gepackt und gesagt, es ist jetzt gut, wir haben jetzt genug Flugbewegungen gehabt, wir gehen jetzt noch jemand anders her, aber sie sind ja geblieben.
Ja, genau, das ist etwas, was mich so ein bisschen auszeichnet. Ich würde niemals einfach aufgeben, ich bleibe und kämpfe. Das ist etwas, wo ich auch unbedingt so weitermachen will. Es ist natürlich auch in Kloten zu sagen, der Fluglärm ist sehr sektoriell. Also man hört nicht überall gleich stark. Ich wohne jetzt zwar in der Anflugschneise, bei mir ist es sehr laut, wenn sie dann kommen, aber sie kommen am Abend. In der Regel nicht der Tag draußen bei Westwind und Beisen. Und Kloten ist natürlich schon so ein bisschen, wirklich so in einem Dilemma. Auf der einen Seite hat man Belastungen vom Flugverkehr, auf der anderen Seite haben wir aber auch den Geldsegen vom Flugverkehr. Also die Stadt Kloten hat über 2/3 juristische Personen in den Steuereinnahmen und das ist vor allem aus dem Flughafen. Das ist sehr schön, man profitiert davon. Wir wissen aber auch, was heisst, wenn das mal nicht mehr sprudelt, das Geld. Wir haben Swiss Air Grounding erlebt, wir haben Corona-Zeit erlebt und das zeigt einfach auch das grosse Klumpenrisiko, das die Stadt Kloten hat. Aber das ist eine Struktur, die wir nicht ändern können, wo aber, denke ich mir, wo so ein bisschen das ambivalente Verhältnis dem Flughafen gegenüber sehr gut zum Ausdruck bringt.
Also wenn ich Berner beispielsweise hier am Mikrofon begrüsse und wir reden so ein bisschen über Zentrumsfunktionen, dann hat Bern immer einen gewissen Frustrationseffekt gegenüber Zürich. Sagen, ja, in Zürich, das ist unglaublich, oder? Alles passiert in Zürich und Zürich und Zürich und Zürich. Sind das Universitäten oder ist das das wirtschaftliche Gehabe? Und dann kommt man immer wieder darauf zurück, das ist damals passiert, wo man diskutiert hat, wo will die Schweiz ihren Flughafen haben an und für sich. Will man den in Bern, im Belpmoos haben oder so? Oder will man den tatsächlich Zürich-Kloten? Wo soll der Flughafen herkommen? Und wir wissen alle, er ist nach Kloten gekommen. Und Zürich hat heute ein Einzugsgebiet von fast 1,5 Millionen Leuten, glaube ich, ringsum in der Nähe von Zürich und dem Flughafen. Also riesengroß ist die grösste Stadt von der Schweiz. Also hat Zürich ja dem Flughafen wahnsinnig viel zu verdanken und heute immer noch, oder?
Ja, das würde, glaube ich, ein bisschen zu kurz greifen. Also sicher ist der Flughafen wichtig als Verkehrsinfrastruktur, aber nicht nur für Zürich, sondern für die ganze Schweiz. Wenn man an die Kleinräumigkeit der Schweiz denkt, ich glaube, es kommt nicht wahnsinnig darauf an, ob jetzt der Flughafen in Bern oder ob er in Zürich ist. Und fairerweise muss man sagen, also Zürich war schon ein Wirtschaftszentrum gewesen vor dem Flughafen. Das muss man einfach auch sagen. Also die Universitäten sind alle schon da gewesen. Banken, alles. Also Zürich ist schon vorher wichtig war. Es tut mir leid, als Zürcherin das zu sagen, weil ich weiss, es kommt damals nicht so gut an im Rest der Schweiz. Aber ich glaube, wir kommen ja auch nicht weiter, wenn wir jetzt da die Regionen gegeneinander ausspielen. Darum finde ich es persönlich auch richtig, dass es einen Finanzausgleich gibt, einen nationalen, wo man dann auch das ein bisschen weitergeben kann, wo dann wirklich auch dafür sorgt, dass da ein Ausgleich da ist.
Glauben Sie, dass Zürich ihren Status quo halten kann? Also wir reden von Google, wo mehrere tausend Leute angestellt hat, in Zürich. Und jetzt gibt es dort wieder knutschleere Büro, in dem nicht ein grosser, aber ein beachtlicher Teil von den Leuten, die angestellt wurden, sind abgebaut worden. Man überlegt sich, wo tut man die Funktionen in Zukunft machen. Das ist, YouTube ist vor allem wichtig in der Schweiz von Google. Und jetzt haben wir gesagt, da können auch noch andere Länder in die Frage kommen, die das könnten machen. Wir können viel preisgünstiger produzieren. Und die Amerikaner entscheiden manchmal dann schnell, oder? Oder andere Sachen, also eine CS-Integration in die UBS, die passiert ist, die letztendlich viel Arbeitsplätze kostet. Glauben Sie, dass Zürich einfach ihre Funktion so aufrechterhalten kann, wie sie es gemacht haben?
Es gibt natürlich immer Bewegung. Und ich glaube, gerade so in der IT- und Tech-Branche gibt es halt sehr schnell auch grosse Verschiebungen. Ich möchte aber einfach betonen, dass Zürich halt schon sehr attraktiv ist für Firmen. Und zwar ist das halt so, weil wir sehr viel bieten, also jetzt rede ich von der Stadt Zürich, sehr viel bieten, kulturell auch, im Bildungsbereich, also ETH ist dort, die Uni Zürich als grösste Universität von der Schweiz ist dort. Wir haben gute Verkehrsinfrastrukturen, nicht nur der Flughafen, sondern auch ÖV. Und das ist ein entscheidender Faktor, es ist sicher. Also die Schweiz ist ein sicheres Land, also mit allem, was dazugehört. Natürlich kann man nicht die Sicherheit auf ewig garantieren und man muss auch vielleicht ein bisschen schauen, was bedeutet das alles. Aber grundsätzlich, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, ist die Schweiz wirklich ein sicheres Land. Ein Land, das auch nicht sehr schnell viele Veränderungen zulässt. Das hat Vorteile und Nachteile, aber ich glaube schlussendlich, die Beständigkeit der Schweiz ist durchaus für Firmen etwas Interessantes. Wenn es darum geht, Gesetze vielleicht ein bisschen schnell anzupassen, wenn es nötig wäre, ist das vielleicht manchmal ein bisschen mühsamer in der Schweiz, wie am Schluss vielleicht sogar noch Volksabstimmung droht. Trotzdem, ich glaube, die Schweiz und speziell Zürich ist sehr beliebt.
Sie haben den Finanzausgleich vorher schnell gebracht. Und das ist so, dass ganz wenige Kantone, 5-7 Kantone ungefähr, liefern und die anderen ziehen aus dem Finanzausgleich. Also der Kanton Bern beispielsweise weit über 1 Milliarde. Der Kanton Solothurn etwa 450 Millionen. Und wenn man hier mit den Leuten redet, dann für sich in diesen Kantonen und sagt, hör mal, jetzt machen wir doch Folgendes. Jetzt geben wir euch 10 Jahre Zeit und dann müsst ihr ohne den Finanzausgleich leben. Jetzt müsst ihr einfach etwas Gescheites machen. Das ist wie eine Firma, wo einfach irgendwann muss sie selbstständig, muss sie pflücken werden und dann gibt es keine Subventionen mehr. Dann sagen die, ja, das ist gar nicht möglich, wir haben einen Standortnachteil und unser Kanton ist riesig und wir müssen noch jedes Schoberli irgendwie in der Alp noch finanzieren und müssen den Strom darauf ziehen. Also wir haben riesengroße Nachteile. Sehen Sie, dass die Finanzausgleichsproblematik stärker diskutiert wird in Zukunft? Nehmen wir an, der Kanton Zürich kommt ein bisschen unter Druck, also die Banken zahlen nicht mehr so viel, Google zahlt vielleicht nicht mehr so viel, wer auch immer, dass die Diskussionen einfach anfangen, wo heute doch relativ viel Ruhe ist. Also der Finanzausgleich wird als gegeben angeschaut und es regt sich fast niemand mehr auf darüber.
Also ich stehe hinter dem Finanzausgleich, ich finde das richtig, das sorgt sehr dafür, dass es auch Zufriedenheit gibt im ganzen Land und dass man auch Randregionen ernst nimmt und natürlich klar ist, dass man die muss unterstützen. Nur denke ich mir, ist natürlich das auch immer eine Frage von der Verhältnismäßigkeit. Also wir Zürcherinnen und Zürcher finden es manchmal auch nicht so lustig, wenn es bei ÖV-Infrastrukturprojekten, wenn wir dann wieder mal ein ÖV-Projekt bei uns nicht durchbringen, oder? Weil wir auch denken, ja Gott, jede Randregion ist wichtig, aber bei mir, wo ja eigentlich auch vieles finanziert, müssen jetzt da wieder hinten anstehen, wobei das jetzt gerade im letzten Beschluss vom Nationalrat nicht passiert ist. Da sind alle Regionen wirklich zum Zug gekommen. Es kann sein, dass sich natürlich auch vieles entwickelt, im Zusammenhang auch mit der Digitalisierung. Das glaube ich auch, dass da Bewegungen gibt, dass da Entwicklungen gibt. Aber der Standortvorteil, ich glaube, den kann man nicht negieren. Der ist halt schon da. Und da tut man einfach nicht mit dem gleichen Spiess messen. Und da hat man einfach nicht die gleiche Ausgangslage. Aber wenn es dann wieder darum geht, irgendwie Subventionen für die Bauern zu diskutieren im Rat, dann merkt man dann schon auch ein bisschen so ein bisschen ein Stadtlandgraben in der Schweiz.
Also Kanton Neuenburg, Kanton Solothurn, Kanton Bern und so weiter, die müssen im Moment keine Angst haben. Die kommen irgendwie. Tantiemen, oder wie man dann sagen will, kommen die über. Also eigentlich faktisch ist es so, jetzt kann ich es vom Kanton Solothurn vielleicht schnell sagen, oder? Der Kanton Solothurn ist eigentlich Ende September bankrott, oder? Weil er nachher nur noch vom Finanzausgleich und lang auch noch von der Nationalbank gelebt hat, oder? Also jetzt wieder zum Kanton Bern, 380 Millionen Nationalbank, Kanton Solothurn etwa 120 Millionen. Die sind jetzt einfach weg. Der Kanton Bern kann es locker schnell bei der BKW holen, irgendeine Sonderdividende holen, indem die eine ganze Energiereise ja den Kantonen gehören. Der Kanton Solothurn kann das ein bisschen wenig, Neuenburg kann das eben auch nicht so gut. Wir haben vorher über Flüge geredet und wir haben über Lärm geredet. Mhm. Und Kampfjets machen auch Lärm. Und das ist ganz klar gesehen. Wenn sie ja schon gegen Passagierflüge sind in Kaloten, dann sind sie natürlich gegen die mega, mega Brummer da, die Krieg machen, nämlich der F-35 Kampfjet, auch dagegen. Sie haben eine Initiative lanciert, die nachher, müssen, glaube ich, zurückgezogen werden, letztendlich. Ist das ein riesiger Knick in Ihrer Karriere?
Also das ist eine lange Geschichte, oder? Also ich muss jetzt auch wirklich ausholen. Also zuerst mal, sowohl ich wie auch die SP, wir sind nicht gegen Kampfjets gewesen. Also wir sind auch jetzt nicht. Also wir haben sogar ein Alternativkonzept ausarbeiten lassen mit einem amerikanischen Think Tank zusammen. R2030+, wo wir aufzeigen wollten, dass vielleicht der F-35 nicht die richtige Lösung für die Schweiz ist. Es ist überhaupt kein schlechter Flüger. Überhaupt nicht. Aber für das, wo er in der Schweiz eingesetzt würde werden, ist er vielleicht nicht der geeignete.
Warum ist das nicht?
Weil wir in der Schweiz vor allem Luftpolizeidienst haben. Oder wir brauchen keinen Tarnkappenbomber. Also einen Jet, der 1000, 2000 Kilometer weit kann, unerkannt fliegen kann und dort Bomben abladen. Das ist, ich glaube, auch jetzt eine der erhöhten Spannungen, die wir jetzt haben, nicht ein Szenario, wo der Schweiz entsprechen würde, der neutralen Schweiz.
Aber die Luftpolizei kann er auch, oder?
Das kann er auch. Aber das ist wie wenn Sie die Polizei mit den Streifen, mit dem Lamborghini schicken.
Die Italiener machen das.
Und wenn alle Polizisten werden.
Ja, in Italien, ja.
Also, ich meine, man kann das, oder? Aber ob es dann sinnvoll ist und ob das wirklich geeignet ist und ob das auch finanziell irgendwie Sinn macht, das ist eine andere Geschichte. Und darum haben wir für zwei Typen Luftwaffen plädiert, dass wir die einfache Luftpolizei arbeiten, mit einem leichten Kampfjet machen würde. Und dann die Hot Missions, also die schwierigeren Aufgaben, mit dem FA-18, wo er dann entlastet werden und darum länger hätte, bis die 6'000 Flugstunden, verlängern, dass er 6'000 jetzt fehlt mir wirklich das Wort.
Also die 6'000 Stunden sind einfach die Flugstunden, genau, die man absolvieren soll.
Ja. Und das ist eine Verlängerung vom ursprünglichen Plan aus. Man hat ursprünglich nur etwa von 5'000 geredet. Also er wird jetzt wieder fit gemacht, dass er 6'000 Stunden
kann. Das ist wie bei den Atomkraftwerken, genau gleich, oder? Die machen wir auch wieder fit, oder?
Ja, aber bis er dann die 6'000 ausgeflogen hätte, das würde ich länger gehen, wenn er nicht dauernd im Einsatz
wäre. Aber jetzt müssen wir wenn wir jetzt finanziell das anschauen, Sie haben gesagt, auch finanziell, oder? Ich glaube, dort hat die Schweiz schon sacke gut verhandelt. Oder? Indem sie einen Betrag bekommen, wo sich alle in die Augen reiben und sagen, wenn wir jetzt F-35 bestellen, kostet das doppelt so viel, wie die Schweizer das verhandeln. Also da muss man ja das Kränzchen winden.
Oder? Ja, es ist so viel Weihnacht und Ostern gleichzeitig, dass wir einfach misstrauisch geblieben sind. Also die EFK hat ja das auch angeschaut, die eidgenössische Finanzkontrolle, und hat sehr starke Bedenken geäußert, dass das wirklich ein Fixpreis ist, also ein Festpreis in unserem Sinn, dass wirklich nichts mehr dazukommt, dass das wirklich mit dem erledigt ist. Wir haben noch den Beweis haben wir jetzt noch nicht antreten. Wir werden zuerst sehen, wer dann Recht überkommt. Ich bin gespannt.
Aber auf jeden Fall das Gleiche würde so das Land mehr zahlen. Das ist ja so. Also mit dem gleichen Vertrag, mit den gleichen Grundlagen würde so das Land, das Offerten bekommt, einiges mehr zahlen. Also rein das Finanzargument, gehen wir mal davon aus, die haben gut verhandelt, die haben zwei, drei clevere Juristen dort gehabt, die das vernünftig unterschrieben haben und sich nicht über den Tisch ziehen. Dann kommt das finanziell gar nicht so schlecht aus.
Ja, also da muss man jetzt auch noch etwas anschauen. Also ich will jetzt nicht mehr über den F-35 lang reden, weil das ist gelaufen, oder? Wir beschaffen das Flugzeug. Nein. Aber der F-35 ist nicht der teuerste Flüger in der Beschaffung von den vier, die zur Auswahl gestanden sind. Das haben wir auch nie gesagt. Das Problem beim F-35 ist nachher. Mit diesen dauernden Updates, die man machen muss. Und er ist sehr wartungsintensiv. Das ist ein Supercomputer. Ein fliegender Supercomputer, der ganz viele Daten sammelt, aber die auch muss austauschen muss. Er hat jetzt bei uns nichts, er hat kein anderes Flugzeug, das er sich austauschen kann. Bei uns fliegt er relativ halt allein. Oder? Er ist ein Flugzeug, das vor allem im Verbund funktioniert, wo es in einer anderen Luftwaffe, die andere Typen hat, durchaus Sinn macht. Aber weil er eben so Hightech ist, ist er natürlich auch Maintenance-anfällig, sage ich einmal. Und das sagen alle, die den F-35 haben, alle Länder, dass eben sehr viel Geld auch investiert werden muss, um das Flugzeug fit zu behalten. Das sehen wir aber erst. Das kann ich jetzt noch nicht dagegen Beweis antreten. Kann jetzt noch niemand antreten, wie die Flugzeuge
noch nicht fliegen. Hoffentlich müssen sie ihnen auch nicht antreten.
Ja, ich hoffe, oder? Dass wir da zu negativ gewesen sind, zu pessimistisch, und dass das alles bestens funktioniert und uns der gar nicht viel kostet.
Bei den Flügern haben wir, glaube ich, Diskussionen erledigt. Also sie sind nicht unbedingt mega Fan, aber es ist fast niemand so viel konfrontiert mit einem Flug, wie Sie das sind, einfach jeden Tag rein und raus. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind in der Anflugschneise drin, oder?
Ja.
Aber das habe ich nicht ganz verstanden, nur in der Nacht und so weiter, die fliegen ja den ganzen Tag durch,
ja, oder? Aber die fliegen natürlich andere Wege. Also nur ganz schnell, ich glaube, ja. Das interessiert die Leute nicht so wahnsinnig, wie jetzt so genau das An- und Abflugregime auf dem Flughafen Zürich-Kloten ist. Aber eigentlich ist der Flughafen Kloten so konzipiert, dass man von Norden her landet und startet Richtung Westen, Süden mit einem Left Turn. Und das so ist er konzipiert. Und dann hat es halt die Friktionen mit Deutschland gegeben, wo nicht mehr die gleiche Anzahl Anflüge akzeptiert hat. Man hat einen Staatsvertrag ausgehandelt, der immer noch besser wäre als jetzt der Status quo, hat aber das Parlament abgelehnt. Es gibt keinen neuen Staatsvertrag. Die Schweiz hat zwar den neuen Vorschlag ratifiziert, aber Deutschland macht da nichts mehr. Und das hat einfach zur Folge gehabt, dass man das An- und Abflugregime hat müssen ändern musste. Also nicht so, wie es sinnvoll ist, wie auch die ganze Raumplanung funktioniert, sondern wie es auch politisch gewollt ist. Und dann muss man natürlich auch noch wissen, der Flughafen Zürich-Kloten ist sehr ausgesetzt an den Wetterverhältnissen, also Westwind, Beisen, dann hat man auch ein anderes An- und Abflugregime. Und das bedingt halt, dass nicht alles wirklich ideal ist, wie es eigentlich sein sollte. Und darum kommt jetzt der Ostanflug, findet nicht nur bei Westwind statt, sondern eben auch am Abend, weil das die Deutschen so wollen, ihre einseitige deutsche Verordnung.
Bei mir am Mikrofon Priska Seiler-Graf, SP-Nationalrätin vom Kanton Zürich. Frau Seiler-Graf, Sie haben einen Matura-Typus A gemacht. Und Matura-Typus A, das ist mal Latein und vermutlich auch Griechisch, oder?
Altgriechisch, jawohl.
So, jetzt wird es heftig, oder? Mhm. Genau, also wenn ich jetzt auf die Strasse raus würde und sage, willst du gerne eine Ausbildung machen, Latinisch und Altgriechisch, dann kämen ganz viel weichlich neu über. Wie ist das passiert, dass Sie sich für das entschieden haben?
Also ich habe nach 6 Jahren Primarschule Gymiprüfung gemacht, habe die glücklicherweise bestanden. Und dann hat man mit Latein angefangen, also ich habe mir da nicht zu viel überlegt. Und Latein hat mir aber schaurig gefallen. Also das ist mir liegt, also manchmal wäre es mir lieber, wir würden die Sprachen, die man noch redet, besser liegen, vor allem im Reden. Aber mir liegen wirklich die alten Sprachen, wie man da vor allem so die Sprache als Konzept, die Sprachstruktur studieren, und das hat mich immer sehr fasziniert, habe ich auch gut können. Und dann ist es irgendwie auf der Hand gelegen, dass natürlich Altgriechisch durchaus eine Option wäre, und ich habe dort auch gewusst, dass ich den Lehrer, den ich Latein hatte, dass ich den wieder im Altgriechisch bekomme. Das ist auch nicht ganz unentscheidend.
Also es war ein guter Lehrer.
Super Lehrer. Und wir haben, klar haben wir dann die Sprache gelernt, übersetzen gelernt, aber wichtig, was mir vor allem geblieben ist, ich könnte jetzt nicht mehr übersetzen, oder? Also ich hätte sehr Mühe, aber ich habe nichts vergessen, was wir diskutiert haben in diesen Stunden. Wir haben wirklich sehr viele philosophische Texte gelesen im Original, wir haben wirklich Plato gelesen, wir haben ganz, sehr philosophiert, über das Leben diskutiert, und das habe ich nicht vergessen. Das ist etwas, was mich extrem prägt
hat. Aber Latinisch selber als Text ist schwierig heute. Wenn Sie jetzt einen lateinischen Text von Plato...
Also ich finde Griechisch schlussendlich einfacher zum Übersetzen als Latein. Griechisch wäre einfacher? Ja, wenn man dann mal alle Formen kann, habe ich es am Schluss einfacher gefunden als Latein. Das Latein ist nicht ganz trivial zum Übersetzen, finde ich wirklich schwierig.
Der Ludus Latinus, oder wie hat das Ding geheissen, was ich in das Buch?
Also unser hat Kontextus geheissen, aber okay. Das ist gleich. Ja, genau.
Mein Bruder hat auch Typus B hat er gemacht, aber Latein hat er müssen machen. Ja. Und dann kann ich mich nicht mehr erinnern, wir haben das Zimmer zusammen gehabt, immer Galina Klamat und hat geübt und gemacht.
Also
und
es ist halt einfach die vielen Formen, die man lernen muss, oder? Weil halt alles muss Konkurrent sein, oder? Der Fall, das Geschlecht und so, es wird immer alles angepasst. Sehr viel muss man da lernen, dafür ist es nachher dann auch klar. Nein, ich glaube, das Wichtige an diesen Fächern ist, eben, wenn man Freude hat an der Sprache, wie die Sprache aufgebaut ist, wenn man die Sprache analysieren will, dann machen die alten Sprachen sehr viel Sinn. Also, wenn man ein System von einer Sprache erfassen will, kann man das, glaube ich, nie so gut wie am Latein. Das hat mir nachher sehr geholfen fürs Deutsch, hat mir nachher geholfen fürs Französisch, fürs Englisch. Man kommt einfach so ein bisschen das Gespür über, die Sprache als System zu verstehen. Und eben wichtig sind aber die philosophischen Diskussionen, die ja gerade, wenn man jugendlich ist und sich sehr viel Gedanken macht, wo will ich hin, was ist der Sinn vom Leben, was soll ich da überhaupt, hat einem das extrem geholfen.
Wie sind Ihre Gespähnchen so auf Sie zu sprechen gewesen? Sie waren eine Top-Schülerin und nachher haben Sie noch Ballett gemacht. Und das ist, in einem Ballett ist Sport, also sind sie noch eine Top-Sportlerin gewesen. Und so die jungen Mädchen, die alles können und alles besser wissen, die sind ja manchmal so ein bisschen schwierig, oder?
Ja, also ich war natürlich eben im Gymnasium gewesen, in der Mittelschule, und dort waren eben alle gut gewesen. Also da bin ich nicht nur die gewesen, die jetzt hier oben rausgeschwommen ist, oder? Da habe ich natürlich auch viele andere Kolleginnen und Kollegen gehabt, die auch gut gewesen sind in der Schule, und die haben zum Teil auch Spitzensport gemacht. Im Ballett bin ich nicht so gut gewesen, wie ich es gerne gewesen wäre. Ich wäre gerne Tänzerin geworden, aber das hat es leider nicht gelangt. So, also ich habe Sport angefangen, aber ich habe dann eine Ballettpädagogenausbildung gemacht, nach der also Sekundarlehrerausbildung, das stimmt. Ich habe eine Weile lang beides kombiniert. Ich habe Schule gegeben, den Tag durch, am Abend Ballettstunde. Da war ich noch jung und fix, da habe ich das noch mögen. Und das waren einfach zwei Leidenschaften, die ich hatte. Und auch jetzt, also jetzt mache ich kein Ballett mehr, schon lange nicht mehr. Aber es ist etwas, wo einfach, ja, ich immer noch sehr gerne schaue. Also der Tanz ist für mich ja, etwas Wichtiges, und wo ich auch einen Ausgleich finde zum politischen Alltag.
Im Nationalrat gibt es doch hunderte von so Untergruppierungen. Ja. Gibt es da auch eine Ballettgruppe
im
Nationalrat?
Nein, yes. Sie sprechen etwas an. Wir haben das wirklich, eine Kollegin und ich, Nivon Behr und ich, haben wirklich immer davon geredet, dass man das machen müsste. Und jetzt müssen wir das und jetzt machen wir es dann. Und wir haben es nicht gemacht.
Also ich würde mich noch freuen, wenn ich würde Ihre SP-Kollegin Badran sehen, Ballett machen, oder? Das wäre noch cool, oder?
Ballett ist für alle gut. Bringt ein gutes Körpergefühl, gute Körperhaltung. Kann sie jedem nur empfehlen.
Also, Sie sind Matur haben Sie gemacht, Typos A haben wir gesagt, Latinisch, Griechisch. Wie sind denn so Ihre Fähigkeiten gesehen in den vielleicht ungeliebten Fächern wie Physik, Chemie,
ja,
Mathematik?
Es kommt gerade der wunde Punkt, oder, was Sie jetzt ansprechen. Also Mathematik ist, bin ich wirklich nicht gut gewesen. Also am Anfang ist es so gegangen, aber dann eigentlich immer schlechter geworden. Und dann habe ich irgendwie einmal abgehängt.
Weil ist das auch der Grund, wieso Sie am FA 35 den Zahlen nicht ganz trauen? Weil Sie sie noch nicht richtig zusammenzählen können?
Ich nicht so den Zahlen. Nein, jetzt vertraue ich den Zahlen also viel mehr als dort, als Jugendliche. Jetzt tue ich mich schon auf die Zahlen belegen. Nein, ich habe dort einfach auch nicht verstanden, was vielleicht der Sinn von Mathematik ist, dass das nämlich eine intellektuelle Spielerei auch ist, dass durchaus ein spielerischer Charakter hat, Mathematik. Heute würde ich mit einem ganz anderen Verständnis an Mathematik, dort habe ich gefunden, ah, brauche ich nicht, interessiert mich nicht, was soll das? Ich habe immer gesagt, Mathematik ist eine Wissenschaft, die sich Probleme stellt, die es nicht gibt und die dann versucht, krampfhaft zu lösen. Also zeugt nicht von einem grossen Verständnis für Mathematik. Aber so war das halt. Aber Physik und Chemie hatte ich gerne gehabt. Und da bin ich auch besser gewesen. Einfach der Grund war, ich habe gefunden, das ist bei der Natur, bei der Wirklichkeit. Das hat für mich einen Sinn gemacht. Dort habe ich die Sinnhaftigkeit gesehen. Also eben, mit 17, 18 weiss man halt noch nicht alles im Leben.
Aber Sie sind ja schon eigentlich ein Superwoman, muss man sagen, oder?
Nein,
also, was Sie da alles herlegen in 24 Stunden.
Nein, ich bin wirklich schlecht gewesen.
Also ich rede jetzt nicht nur von der Mathematik generell. Also, es ist also wirklich unglaublich. Sie haben ja noch ein Co-Präsidium, oder? Von der SP Zürich,
ja,
vom Kanton.
Oder? Bis am 1. Juni noch. Nachher geben wir den Stab weiter.
Ja. Geben Sie das ab?
Ja.
Aber bis jetzt haben Sie das noch gemacht. Und ich meine, das ist ja auch nicht ohne. Auch das braucht noch ein bisschen Zeit. Dann sind Sie noch verheiratet, dann haben Sie noch Kinder. Und hat sich Ihr Mann noch nie beklagt?
Doch, doch.
Schon?
Ja, doch.
Aber das hören Sie gar nicht, oder wie?
Doch, ich höre das schon. Aber er kennt mich natürlich ehrlich gesagt auch nicht anders, oder?
Vielleicht hätte Sie wegen dem geheiratet.
Ja, ich vermute es jetzt ehrlich gesagt.
Sie sind so viel daheim.
Dass ihm das gefällt, dass ich aktiv bin, mich für vieles auch interessiert. Er übrigens auch. Also das ist auch sehr ein interessierter Mensch, oder? Ganz viele Themen wirklich präsent ist. Und ja, es gibt manchmal schon einen Punkt, wo ich merke, jetzt bin ich langsam wieder ein bisschen viel weg, wo ich mir auch selber zu viel wird. Und dann bin ich aber auch so, dass ich kann sagen, so, fertig jetzt, nein, jetzt sage ich mal ab und jetzt bin ich daheim, weil ich geniesse es auch, daheim zu sein. Also ich will dann irgendwie gar nicht irgendeine Action, sondern einfach mal daheim sein. Mit der Familie, so, das ist für mich wirklich eigentlich die schönste Erholung.
Früher war Parteipräsidien ein Job für eine einzelne Person. Und heute gibt es das immer wie mehr Co-Präsidenten, das geht bis in den Club runter, oder? Mhm. Nicht einmal mehr im Kegelclub kann jemand Präsident machen, muss ein Co-Präsidium her. Ist das ein kleiner Zeitgeist? Oder wollen die Leute einfach nicht mehr so viel arbeiten? Weil sie sagen, es ist einfach zu viel?
Also ich glaube, das mit den Co-Präsidien ist schon auch ein Zeitgeist. Und es hat aber damit zu tun, dass die Leute einfach, also die Leute, die ich kenne, die wirklich auf der politischen Ebene tätig sind, die sind an allen Ecken und Enden gefragt. Also es ist auch schon ein bisschen Aber bei der jüngeren Generation muss ich auch sagen, dass sie sich eher auch die Frage stellt vom Verschleiß. Oder wollte ich mir das wirklich antun? Oder wollte ich mir eben bewusst einmal Zeit für mich selber oder für meine Familie, beides zusammen, rausnehmen? Und darum finde ich, dass eben, es ist nicht, dass die weniger arbeiten wollen. Ich glaube, sie gehen bewusster mit dem um. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, während wir kein Co-Präsidium in den letzten Jahren in der SP-Kanton Zürich hätte ich so manche Krisen nicht so gut überstanden. Also das hat wahnsinnig auch viel gebracht. Also Andi Dauro, mein Co-Präsident und ich, wir haben uns sehr intensiv immer austauscht, machen das auch jetzt noch und haben sehr vieles durch das auch immer abfangen können. Und uns gegenseitig auch wieder aufbauen. Und wir haben doch zum Teil auch ein bisschen straube Zeiten gehabt, der SP-Kanton Zürich.
Wie geht ihr das miteinander? Man sagt von Herrn Dauro, dass er eher so ein bisschen links-links ist, oder? Also so ein bisschen dass geschaut ist, was halt die linken Kräfte so wollen. Und bei ihnen sagt man doch, es ist eine gewisse Sachbezogenheit da. Es muss nicht unbedingt immer link-link sein. Gibt es zwischendurch ein bisschen laute Sitzungen zwischen ihnen zwei?
Gar nicht. In diesen 7 Jahren haben Andi Dauro und ich kein einziges Mal gestritten.
Will sie immer nachgeben?
Nein, weil das eben gar nicht stimmt, was sie jetzt gesagt haben. Das ist der Punkt. Genau. Sondern, weil unsere Unterschiede sind viel kleiner, als das die Leute manchmal meinen. Und was wir beide haben, und ich glaube, das ist... das ist schon ein Merkmal von uns. Wir haben beide so einen gesunden Pragmatismus, wenn ich das sagen darf. Also wir haben schon klar unsere Meinung, aber wir wissen auch, was möglich ist, was ist realistisch und wie kann man das erreichen, aber was geht halt dann vielleicht wirklich auch nicht.
Das, also die 7 Jahre sind gut gelaufen.
Sehr gut.
Und die letzten Monate werden auch noch gut laufen.
Da bin ich überzeugt. Genau.
Okay, viel Glück. Sie haben mal wollen SP-Präsidentin werden von der Schweiz. Und auch dort ist es ja passiert, dass plötzlich nicht mehr ein SP-Präsident oder Präsidentin da war, sondern man hat für ein Co-Präsidium kandidiert. Das haben sie auch gemacht. Und dann ist ihre Spezi ausgestiegen. Einfach so, oder? Und hat sie dort einfach liegen, ein bisschen, oder?
Ja.
Und das ist nachher der Durchstarter gewesen von der Jusos, oder? Als Präsidenten von der SP. Und das hat die SP ganz massiv verändert, denke ich, jetzt als Aussenstehende.
Ist also das... Wir haben die Wahlen gewonnen, ja.
Ja, neben der SVP, oder?
Ja, gut, aber meine,
wir haben es zugelegt, oder?
Ja.
Gut, die haben sie den Grünen weggenommen, oder? Ja. Genau, das ist natürlich fraglich, einfach eine Umlagerung insgesamt. Aber noch einmal, die Juso hat ja schon einen ganz anderen Approach. Und da können wir ja nachher dann zum Beispiel aufs Militär zu reden. Also die Jungsozialisten und die Militär, die haben nicht so wahnsinnig Freude aneinander. Sie sind Sachpolitikerin primär jetzt in diesem Umfeld inne und haben wollen SP-Präsidentin werden, sind es dann nicht geworden. Und die anderen zwei, Meier und Wermuth, sind es geworden. Also als Aussenstehende, wo man Tagesschau schaut oder Zeitungen liest und so weiter und so fort, hat man schon das Gefühl, mal die SP, die ist nach links driftet.
Es ist immer interessant, wie die Leute sich wahnsinnig mit beschäftigt, wo jetzt genau die SP steht und wo ist sie jetzt nach links oder ist sie nach rechts und so weiter. Ich glaube, was bei der SP auszeichnet, ist einfach, wir haben einen grossen Fächer an Meinungen. Man hat eine Spannweite, oder? Da muss es Platz haben von Daniel Josic bis zum Fabian Molina. Und das hat Platz. Und das ist nicht immer einfach. Das muss ich Ihnen auch sagen, auch als Co-Präsidentin der SP Kanton Zürich. Den Laden zusammenzuheben ist nicht immer einfach. Und das braucht auch sehr viel Arbeit mit den Mitgliedern reden. Also Personal. Arbeit ist ein grosser Teil von dem, was man als Parteipräsidentin muss machen und zu tun hat. Aber insgesamt ist es richtig. Ich glaube, das ist schlussendlich ein grosses Plus von der SP, dass man sich auch entwickeln darf innerhalb von der SP. Dass man, ich denke nicht mehr das Gleiche wie mit 18. Es wäre auch schrecklich, wenn das so wäre. Die Tendenzen sind noch die gleichen, aber man sieht jetzt schon ein bisschen mehr Variationen zur ursprünglichen Haltung. Und wenn ich etwas gelernt habe in der Politik, dass es eben nicht schwarz-weiß gibt, es wäre schön, es wäre so einfach, sonst sind vor allem Grautöne. Verschiedene Schattierungen von Grau.
Also, das ist das. Sie sind happy gewesen, als die zwei gewählt worden sind?
Ja, also ich kann nicht viel sagen, weil ich bin ja nicht mehr zur Verfügung gestanden. Also dann kann man nicht irgendwie einen Vorwurf machen, wenn es dann zwei andere sind. Ja, der Matthias Renner und ich hätten vielleicht hätten andere Akzente gesetzt, hätten vielleicht gewisse Variationen von dem vielleicht gehabt, was jetzt, wie sich jetzt die SP entwickelt. Aber schlussendlich, die Differenzen sind eben gar nicht so gross. Dass die ewige Juso-Diskussion, die haben wir auch im Kanton Zürich. Und die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Also, alle bei uns, wirklich unsere politischen Talente, wenn wir schauen, die sind ja die meisten in der Juso gewesen. Also, die sind jetzt die Juso entwachsen, weil sie älter geworden sind. Und die Juso ist unsere grösste Talentschmiede.
Aber jetzt ist ja zum Teil nach Rücktour. Also der Pult ist ja zum Beispiel nicht Bundesrat geworden. Wegen seiner Vergangenheit vermutlich, oder?
Der Beat Jans war schon eine wahnsinnig harte Konkurrenz. Mit jemandem, der exekutive Erfahrung hat auf Kantonsebene. Also, ich meine, da muss man einfach reinnehmen, von objektiven Kriterien her sagen, das ist sehr geeignet für einen Bundesrat.
Ja, aber man hat den Pult als Äquivalent hergestellt. Man hätte auch gewählt werden, oder? Und hat es natürlich in keiner Art und Weise geschafft. Also ich glaube, die Verkettung mit der Juso und nicht klare Abtrennung später, nachher, wenn man in den Nationalrat und in den Ständerat hineinkommt, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt karriereförderlich. Also das ist jetzt meine Meinung.
Oder? Ja, also dann muss ich Ihnen jetzt einfach sagen, dass es gibt ja ganz Leute, die hervorragende Abend machen, zum Beispiel Samira Marti, Co-Fraktionspräsidentin. Auch Juso-Vergangenheit, aber ich glaube, würde jeder unterschreiben, dass sie gute Arbeit macht, sehr präsent ist, schnelle Auffassungsgabe hat, auch sehr angesehen ist, eben gerade auch bei den anderen Parteien, was natürlich auch sie als Person ausmacht, auch als Menschliche. Schauen Sie, es ist so ein bisschen wie wenn man der Fußballnationalmannschaft vorwirft, dass alle mal bei den Junioren gespielt, irgendwie im Junioren-Nazi-Team gewesen sind. Das selbstverständlich haben ganz viele von unseren Leuten Juso-Vergangenheit, weil das wirklich unsere Talentschmiede ist. Es kommen gute Leute von der Juso her, aber diese Leute machen auch eine Entwicklung durch. Ich glaube, auch ein Cedric Wermuth würde nicht mehr alles so sagen, wie er mit 20 gesagt hat. Da bin ich überzeugt.
Wir kommen zurück ins Jahr 2023. Regierungsrat. Mhm. Dort sind Sie ja eigentlich auf eine Mission Impossible gegangen, ein bisschen, oder? Und
habe ich nicht so gewusst.
Das dünkt mir auch wahnsinnig, dass Sie das akzeptiert haben, oder? Dass die Chance, dass wenn niemand zurücktritt von der bestehenden Regierung, wenn alle wieder kommen, es hat sicher vor allem eine Dame gegeben, die ein bisschen umstritten war, die sie vermutlich gehofft hat, dass sie die können ablösen können und der zweite SP-Sitz zurückholen. Aber da hat man sie schon ein bisschen verbroten auf eine Art, oder?
Also ich empfinde es nicht so. Also wenn das andere so empfindet, ja, dann muss ich das zur Kenntnis nehmen. Ich persönlich empfinde es nicht so, weil es klar war, wenn niemand zurücktritt, ist es, wie Sie gesagt haben, eine Mission Impossible. Mir ist das nicht von Anfang an so bewusst gewesen, dass es wirklich so unmöglich ist. Wo man mich nominiert hat als zweite Kandidatur für die SP, ist es auch nicht klar gewesen, dass niemand zurücktritt, muss ich auch sagen. Oder? Also es ist dort, die Ausgangslage auch noch ein bisschen andere gewesen. Natürlich hatte ich Hoffnung gehabt, dass mich die Dame, die Sie angesprochen haben, die Bildungsdirektorin, vielleicht kann überholen. Das ist jetzt halt nicht passiert. Wie die Leute haben halt dann doch die Leute wählen halt doch eher die Stabilität als eine Veränderung, gerade wenn die Zeiten ein bisschen unsicher sind. Da habe ich ein gewisses Verständnis auch dafür. Ich wäre sehr gerne Regierungsrätin geworden vom Kanton Zürich. Ich gebe das zu, das würde mich sehr interessiert hat. Und gerade auch die Bildungsdirektion natürlich von meinem beruflichen Background her. Ja, jetzt ist es halt nicht so. Ja.
Hätten Sie
es geht weiter.
Im Kanton Zürich kann man nicht Nationalrat sein und Regierung sein. Dann hätten Sie aus dem Nationalrat zurücktreten.
Ja, ich hätte aus dem Nationalrat
wäre ja auch traurig gewesen, oder?
Ja, wie gesagt, ich finde die Kantonalebene ganz spannende Ebene. Und eben gerade im Bildungsbereich, weil man dort wirklich keine Kompetenz hat vom Kanton.
So, und jetzt werden wir ernst, Frau Seiler-Graf. Und zwar, es geht um Krieg, es geht um Sicherheitspolitik und Sie sind in der Sicherheitspolitischen Kommission vom Nationalrat. Und ich habe mir das schnell ausgedrückt. Das ist ja eine riesengroße Kommission. Da sitzen ja mega viele Leute. Ich habe mir gedacht, in so Kommissionen, das sind so 4, 5, 6, 7 Leute. Oder? Und das sind die, die ein bisschen spezialisiert sind und nachdenken. Aber jetzt sind es ja 25.
Also wie alle Kommissionen im Nationalrat.
Ist das inklusive im Ständerat?
Oder nein, im Ständerat sind es weniger. Weil jetzt sind es 9, glaube ich.
Also es sind 25 aus dem Nationalrat und 9 aus dem Ständerat. Ja. Also 34
Leute. Also wir haben alle, jede Kommission gibt es zweimal. Also eine Nationalrat und eine Ständerat.
Genau, also eigentlich kann man sagen, 34 Leute, die sich hier um unsere Armee ein bisschen kümmern. Weiter ist es gesagt. Oder? Und das ist ja ein riesen Teil, eigentlich Anteil schon vom Parlament. Ist man überhaupt noch genug flexibel, wenn man so viele Leute hat? Ich komme mir so vor wie ein Verwaltungsrat in einer Firma. Oder? Mm. Wenn der so gross ist, dann geht es meistens um Tantiemen. Oder? Dass man sagt, jetzt nehmen wir zum Beispiel noch einen Gemeindepräsidenten nehmen wir noch auf in den Verwaltungsrat oder wir nehmen so dort noch einen. Dann bin ich politisch mal abgesichert und dann kommt ein bisschen Geld über und der redet dann nachher mehr so, wie ich das gerne hätte. 25 Leute in dieser Kommission und sie sind aktuell Präsidentin von dieser Kommission. Ist das überhaupt führbar?
Ja, die Zahl 25 hat natürlich schon einen Grund. Man hat eine Zahl genommen, wo man kann, den Parteienproporz einigermaßen abbilden kann. Sie müssen sich vorstellen, wie die Debatten, und das ist wahrscheinlich nicht so wie im Verwaltungsrat, sondern da findet wirklich auch dort vor allem findet die politische Debatte statt, wenn ich das so darf sagen, weil das nämlich hinter geschlossenen Türen ist und man dort auch durchaus auch kann, vielleicht mal auch einen Kompromissantrag einbringen, wirklich auch kann offen und ehrlich miteinander reden. Und der ganze politische Diskurs, der findet in den Kommissionen eben statt und darum muss auch die Stärke der einzelnen Parteien einigermaßen abgebildet sein. Und das mit 25 klingt das ganz gut. Es geht natürlich auch darum, dass natürlich auch nötig ist, dass jede Nationalrätin, jeder Nationalrat auch in einer Kommission ist. Weil ohne Kommission macht die Arbeit einfach keinen Sinn. Weil eben die Musik, die spielt in den Kommissionen oder nachher nicht in der Plenumsdebatte.
Und trotzdem muss man ja nachher, wenn es wirklich ernst gilt, muss man auch von Subkommissionen machen, oder? Dann wird es ja nicht mit den 25 diskutiert, sondern werden ein paar abdelegiert und die können nachher wieder die Kommission informieren und die Kommission tut nachher wieder die Fraktion informieren und das gibt nachher die Politik letztendlich im Nationalrat und im Ständerat. Aktuell Themen. Die Neutralitätsdiskussion ist eine Diskussion, die natürlich sehr viel mit Sicherheitspolitik zu tun hat. Und da stecken wir ja mit drin. Früher haben wir einfach von einer Neutralität gesprochen. Man hat gesagt, die Schweiz ist Neutralität. Und heute gibt es ganz viele Adjektive zu dieser Neutralität dazu. Wo die Neutralität kommt mir so vor wie ein Gummi. Der eine zieht ein bisschen in diese Richtung und der andere ein bisschen in die Richtung. Und da gibt es, ich sage jetzt zum Beispiel, die absolute Neutralität. Das heisst, also, es gibt gar keine Diskussion. Es wird nicht daran zocken. Wo stehen wir im Moment in dieser Diskussion, Nationalrat und Ständerat, bei der Neutralität? Und ist das etwas, das man überhaupt je hätte in Frage stellen
sollen? Also die Neutralität als solche ist sicher nicht in Frage gestellt. Wo man wieder muss Antworten finden muss, ist, was bedeutet denn Neutralität wirklich? Und Neutralität ist ja sehr beliebt, also wenn Sie auf die Straße gehen, die Leute fragen, finden sie es richtig, dass die Schweiz neutral ist? Dann, wenn sie 100 Leute fragen, dann sagen 100 Leute, jawohl, finde ich super, die Schweiz muss neutral sein. Und wenn sie dann nachher fragen, die 100, was heisst denn Neutralität, dann kommen sie 100 verschiedene Antworten über. Und darum sind wahrscheinlich alle auch dafür. Also man muss einfach jetzt schon so ein bisschen nüchtern anschauen. Es gibt eine rechtliche Situation, eine neutralitätsrechtliche und es gibt eine neutralitätspolitische. Das Neutralitätsrecht, das gegründet in den Haager Abkommen von 1907, das regelt eigentlich nicht sehr viel. Das ist eigentlich vor allem das militärische Abkommen. Das sagt einfach, dass wir nicht verwickelt werden in einen bewaffneten Konflikt und dass wir kein Kriegsmaterial liefern an Kriegsparteien, ausser wir liefern beide Kriegsparteien mit gleich viel Waffen. Wenn man es gleichmässig macht, dann dürften wir. Also man darf nicht jemanden bevorzugen. Das ist das Einzige. Aber mit diesen zwei Regelungen kommen Sie bei diesen Fragen, die sich jetzt stellen, einfach nicht weiter. Und darum, Neutralitätspolitik, die ist immer wieder neu definiert worden. Also wenn ich daran denke, wie wir uns verhalten haben im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sich ganz klar auf die Seite vom Westen geschlagen hat, mitgemacht hat gegen das Technologieembargo gegen die Sowjetunion. Also das ist keine neutrale Haltung. Aber aus dieser Zeit raus, aus den Überlegungen dieser Zeit, wahrscheinlich die richtige Haltung. Also wir haben es immer sehr pragmatisch genommen mit dieser Neutralitätspolitik. Aber man muss es immer wieder neu definieren. 2003 Irakkrieg, das war ein völkerrechtswidriger Krieg, den die USA geführt hat. Trotzdem haben wir die USA weiter beliefert mit Waffen. Hätten wir eigentlich auch neutralitätsrechtlich sogar nicht dürfen. Also wir haben immer sehr einen wirklich pragmatischen Umgang gehabt mit dieser Neutralität. Und man muss sie aber immer wieder neu definieren, was bedeutet jetzt im 21. Jahrhundert für einen Staat neutral sein. Und diese Diskussion, da sind wir voll dran. Und die Neutralitätsinitiative von der SVP wird dem auch noch Schub verleihen. Weil dann kommen, ich finde es auch gut, dass man die Diskussion führt. Oder? Wir müssen wissen, was bedeutet es neutral sein. Heisst neutral sein, wir tun an einem Land, das überfallen wird, völkerrechtswidrig, nicht helfen. Weil neutral sein heisst, wir mischen uns gar nicht rein. Oder heisst, wir müssen halt auch als neutrales Land Stellung beziehen.
Also helfen. Helfen kann ja zwei Seiten haben. Die eine ist Waffen liefern und die andere ist humanistisch irgendwie dabei sein, das Rote Kreuz unterstützen oder wer auch immer. Das sind zwei Paar Schuhe. Oder? Und die Diskussion Neutralität und Kriegsmaterialgesetz, das geht ja einher. Oder? Und da sind sie auch gerade mit drin. Wo stecken wir dort?
Also da ist jetzt eben so eine von diesen vielgerühmten Subkommissionen eingesetzt, die ich vorhin erwähnt habe. Also in der SiK haben wir im Fall nicht sehr viel, also in der Sicherheitspolitischen Kommission nicht sehr viele Subkommissionen, aber da haben wir eine gemacht, weil das Parlament eine andere Ansicht hat wie der Bundesrat. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass indirekte Waffenlieferungen, also Wiederausfuhren in die Ukraine nicht erlaubt sein, dass es neutralitätsrechtlich nicht geht. Also von direkten Waffen redet eh niemand, das ist klar. Also da ist Neutralitätsrecht völlig klar, glasklar, das darf die Schweiz nicht machen.
Aber darf ich ganz schnell eine Zwischenfrage stellen, Und zwar, indirekt würde sie ja plötzlich erlauben, es würde ja bedeuten, dass sie eine logische Sekunde Waffen nach Griechenland schicken zum Beispiel und Griechen dürfen zum Beispiel das in die Ukraine und würdest dann nachher die nächste logische Sekunde, das ist doch einfach eine idiotische Umgehung, oder?
Nein, also das, selbstverständlich würde es so geregelt werden, dass das eine Frist hat, die Waffen müssen eine gewisse Anzahl von Jahren in diesem Land bleiben, können nicht gerade weitergegeben werden, das ist klar. Das war auch ein Vorschlag, den die Sicherheitspolitische Kommission gemacht hat vom Nationalrat, hat eine parlamentarische Initiative gemacht, die eben sagt, Mindestdauer ist 5 Jahre. Also der sogenannte Ringtausch, der geht nicht. Es geht darum, dass Waffensysteme oder jetzt vor allem Munition, die zum Beispiel Deutschland schon vor vielen Jahren gekauft hat, wo Dänemark gekauft hat, wo Spanien gekauft hat, von der Schweiz, die jetzt sagen, wir würden das gerne in die Ukraine geben, dass das ermöglicht wird. Und auch nur in einem Fall, wie das jetzt in der Ukraine der Fall ist, nämlich wenn ein Land angegriffen wird von einem anderen Land. Wenn das Gewaltverbot missachtet worden ist gemäss UNO-Charta und wenn ein Land Gebrauch macht vom Selbstverteidigungsrecht. Nur in dem Fall. Das hat die Mehrheit von der Sicherheitspolitischen Kommission gefunden, dass das richtig wäre, dass man da etwas versucht zu ändern im Kriegsmaterialgesetz. Das hat unsere Schwesterkommission im Ständerat so gefunden. Der Bundesrat will das nach wie vor nicht. Aber wir sind jetzt dran, da eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Es ist nicht trivial. Wir haben gemeint, es sei viel einfacher. Es stellen sich wirklich sehr, wirklich auch neutralitätsrechtliche Fragen, die man seriös hat müssen abklären. Aber es sieht so aus, wie wenn wir einen Vorschlag könnte bringen.
Die Idee von Waffenlieferungen indirekt müsste also so sein, dass der Staat trotzdem immer, also der Drittstaat immer noch würde anfragen bei der Schweiz, dürfen wir sie jetzt exportieren oder nicht. Also ich würde sagen, wir haben jetzt die 5 Jahre ist das bei uns eingelagert gewesen, und wir wollen sie jetzt weiterliefern nach der Ukraine und das müsste eine Anfrage geben, oder wäre das ein Selbstläufer nachher? Dass sie selber können entscheiden, jawohl, jetzt haben wir es 5 Jahre gehabt, jetzt dürfen wir es weitergeben. Würde die Schweiz das denn überhaupt erfahren?
Also man kann natürlich versuchen, gewisse Bedingungen zu stellen, oder? Dass das würde die Schweiz auch weiterhin machen, auch unter welchen Umständen man die Waffen weitergeben darf. Dass man natürlich an einem anderen Land da genau kontrolliert und befiehlt, wie es das macht, das ist neutralitätsrechtlich dann auch wieder eher schwierig. Aber man muss sehen, wir machen das heute ja eigentlich auch. Also wenn ein Land Kriegsmaterial kauft aus der Schweiz, dann tut es eben die Nicht-Wiederausfuhrerklärung unterschreiben, dass das Kriegsmaterial nicht weitergeben. Also wir reden in dem Sinne auch ein bisschen schon reinreden, oder was mit dem passiert.
Also in guten Mutes, dass das KMG angepasst wird?
Ich bin jetzt mal guten Mutes, dass das in der Kommission eine Mehrheit wird finden, was dann im Plenum passiert. Muss ich Ihnen ehrlich sagen, dass da wage ich jetzt nicht so eine Prognose. Ich bin aber optimistisch und denke, dass es doch eine Mehrheit wird haben, aber es muss natürlich dann auch noch in den Ständerat. Es gibt natürlich verschiedene Kräfte, die dagegen sind. Also, wir haben die SVP, die da gar nichts ändern will, wo sie einfach sagt, nein, das einfach auf eine ganz strikte Interpretation von Neutralität sich stellt. Und dann gibt es auch Grüne, von den Grünen Leute, die einfach aus grundsätzlich pazifistischen Überlegungen sagen, ich bin nicht gegen jegliche Kriegsmaterialexport. Also sowieso.
Wir haben eine Geschichte in der Schweiz, wo Frau Bundesrätin Amherd und Herr Divisionär Süssli nicht ganz gleicher Meinung waren, wie die Armee jetzt aktuell finanziert ist.
Herr Korkkommandant.
Der Herr Kork, Entschuldigung. Ja. Oh ja, genau, ich habe degradiert.
Nein, Asche auf gern. Mein Haupt. Hätte er nicht gern.
genau. Also Chef der Armee.
Chef der Armee, aber er ist Korkkommandant vom Rang, genau.
Die zwei sind nicht ganz gleicher Meinung gewesen, ob jetzt das Geld lenkt oder nicht lenkt, oder ob es erst in 10 Jahren nicht lenkt, oder ob es schon letztes Jahr nicht gelenkt hat. Also, wir Bürger sind so ein bisschen unsicher geworden. Hat es jetzt Frau Amherd überhaupt nicht mehr im Griff? Oder hat Herr Süssli seine Buchhaltung nicht nachgefragt? Was ist da ganz genau passiert?
Also es ist uns endlich gegangen, wie allen anderen auch. Wir waren relativ verdutzt ab der Kommunikation, muss ich mal sagen. Und das hat sich für sehr viel Aufruhr gesorgt in den sicherheitspolitischen Kommissionen. In der Zwischenzeit haben wir natürlich das genauer angeschaut in der Kommission. Es hat auch die Finanzkommission angeschaut vom Nationalrat. Es hat die GPK angeschaut. Die entsprechende Subkommission vom Nationalrat. Und es ist einfach zu sagen, es war wirklich nicht sehr geschickt kommuniziert gewesen. Es findet ein Mekano statt im Moment in der Armee, wo immer stattfindet. Also man hat bewilligte Verpflichtungskredite. Die, wie wir die eingelöst werden, das ist aber ein dauerndes Jonglieren. Also man hat, es ist ja wirklich ein kompliziertes System. Man hat einen Zahlungsrahmen, der bestimmt, wie viel die Armee wirklich ausgeben darf in 4 Jahren. Und dann schaut man einmal von Jahr zu Jahr, wie viel von diesen Verpflichtungskrediten wirklich ausgelöst werden können. Und erst dann muss man es zahlen und erst dann gilt es.
Wer darf die auslösen? Darf der Süssli selber die auslösen? Hat er die
Kompetenz? Swiss macht das natürlich. Ja, weil der Rahmen ist bewilligt vom Parlament. Oder? Und dann haben wir ja auch noch das Budget, das vorgibt. Und was man jetzt wirklich auslösen kann, was man wirklich muss dann zahlen und was dann wirklich kommt an Material, das ist dauernd ausjassen, weil man tut das, es läuft ja nicht alles genau nach Plan. Gewisse Firmen können dann auch nicht anbieten, wenn sie haben wollen und wenn man es gedacht hat, wie sie auch Lieferschwierigkeiten haben. Es kommt etwas anderes dazu, wo prioritär muss behandelt werden, wo von uns dann wieder ein langsame Gangart nötig werden. Also das ist ein Jonglieren, das man immer hat. Aber es ist jetzt einfach zu sagen, die Bugwelle an der Investitionsüberhang, den wir zurzeit haben, der ist 1,4 Milliarden und die ist schon sehr gross. Die ist wirklich sehr gross. Uns ist gesagt worden, dass 2014 ähnlich gross ist. Da wird sicher wieder ein Teil dann auch können abgebaut werden, aber wir sind jetzt ja auch wieder dabei mit dem neuen Rüstungsprogramm die Bugwelle noch ein bisschen grösser zu werden lassen, weil man nochmal neue Beschaffungen darauf aufrühren. Die kommen noch zusätzlich dazu. Und das macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorge. Im Moment kann die Rechnungen zahlen. Und sie hat auch laut Finanzhaushaltsgesetz, das will ich wirklich betonen, nichts unrechtsmässig gemacht. Wirklich nicht. Das ist ja kein Liquiditätsengpass. Das ist ein nicht sehr geschickt ausgewählter Ausdruck vom Chef der Armee. Er hat das auch dann auch selber zugegeben. Aber so für die weiteren Jahre macht es einem schon etwas Sorgen. Und der Grund, es gründet ein bisschen im R2030. Man hat 8 Milliarden geplant für den Luftraumschutz, also für Kampfjets und für Patriot, bodengestützte Luftverteidigung. Und hat dort eigentlich so geplant gehabt, dass für die anderen Bereiche Truppengattungen nichts mehr übrig bleibt. Das war so gedacht gewesen. Man hat sogar Nullrunde in den Rüstungsprogrammen gedacht gehabt. Und mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieg hat sich das geändert. Da hat man gesagt, ja nein, jetzt müssen wir vielleicht gleich auch schauen bei den Bodentruppen und so weiter. Und hat jetzt eigentlich, eigentlich mehr einplanen, als in der ursprünglichen Planung wirklich gedacht wäre. Also wir haben das ja die 8 Milliarden immer in Frage gestellt. Ist das wirklich richtig investiert? 8 Milliarden ist wirklich sehr viel Geld. Und wir sehen jetzt, es wird schon etwas schwierig. Das Armeebudget wird aber auch erhöht. Das muss man auch sagen. Das ist der einzige Bereich im Bund, der nicht sparen muss. Es wird erhöht. Es ist erst 2035 bei 1% vom BIP und nicht schon 2030, wie man das ursprünglich hat wollen, wie das auch zwei Motionen vom Nationalen Ständerat haben wollen. Aber finanzpolitisch lässt es einfach nicht zu, dass man das schon 2030 erfüllt.
Schnell noch zum Wort sparen, oder? Ich höre das eigentlich relativ ungern. Mhm. Es ist einfach weniger ausgeben, oder? Sparen ist dann, wenn sie einen Franken verdient haben und 30 Grad auf die Bank tun, damit sie, wenn sie alt werden, damit sie noch etwas haben.
Aber mehr können sie ja irgendwie nicht machen. Also wenn sie Einnahmen erhöhen als Bund, dann heisst das Steuererhöhung. Ich weiss nicht, ob das sehr attraktiv ist.
Ich habe nicht über Konsequenz gesagt. Nur das Wort sparen
ist für mich weniger ausgeben. Jawohl,
ist für mich nicht so gut richtig. Ja. Der Trump sagt Folgendes. Wenn ich Präsident werde in den USA, dann will ich, dass 2% vom Bruttoinlandprodukt an die Armee geht. Und ich verlange das von all unseren NATO-Partnern, das auch zu machen. Die sind zum Teil weit weg davon. Und in der Schweiz reden wir, glaube ich, dass wir langsam mit den 1% erreichen. Mhm. Oder? Also wir sind noch nicht mal bei der Hälfte, die Herr Trump verlangt. Mhm. Ist die 2% überhaupt eine Diskussion in der Schweiz? Oder ist das einfach, wir lassen Herr Trump sein und gehen unseren eigenen Weg?
Also ich glaube, man muss jetzt schon, man kann also die Schweiz beim besten Willen nicht auf die gleiche Linie setzen wie die USA. Also wir, ein kleines Land, umringt von NATO-Ländern, geografisch mitten in Europa, wir haben eine bevorzugte geografische Lage, für das können wir nichts, aber es nützt uns jetzt, wir als neutrales Land, uns nur annähernd zu vergleichen mit einer Grossmacht, wie das die USA ist, das bringt uns einfach nicht weiter. Dann haben wir schon gesagt, wo die Emotionen gekommen sind, also wir, die SP, dass die Kopplung mit dem BIP nicht wirklich aussagekräftig ist. Unser BIP ist sehr hoch. Wir haben, das ist eben sehr viel Geld, das dann für uns ausgegeben wird. Also SIPRI hat jetzt gerade wieder die Rüstungsausgaben pro Kopf in Europa veröffentlicht und wir sind an 11. Stelle im vorderen Drittel. Wir sind noch vor Deutschland, was wir ausgeben für Waffen, für Kriegsmaterial. Also die BIP-Diskussion, finde ich, bringt uns nicht wahnsinnig weiter. Also ich glaube, ein echter Vergleich wäre wirklich, was gibt man aus an Rüstungsmaterial pro Kopf.
Hätten Sie sich das träumen, als Sie eingestiegen sind in die Politik, dass Sie einmal Armeepolitikerin werden, Sicherheitspolitikerin werden und zweitens, dass das plötzlich wieder so prägnant wird, oder? Also, wir haben lange gesagt, ja, Krieg ist Cyberkrieg, oder? Also, das läuft alles über digitale Leitungen und das passiert ja auch, wie verrückt, oder? Also, Cyberwar ist eigentlich nicht ein War, wo definierte Anfang und Ende hat, sondern es ist eine permanente Situation. Aber man hat jetzt gesehen, dass der konventionelle Krieg einfach immer noch Hunderte oder Tausende oder vielleicht Millionen von Leuten weltweit umbringt. Das ist schon für eine SP-Politikerin, die plötzlich verantwortlich wird, mitverantwortlich für die Armee, schon eine harte Nuss, oder?
Ja, das ist nicht einfach zu schlucken, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin ein Kind von den 80er Jahren. Der Fall von der Berliner Mauer ist mir natürlich sehr gut in Erinnerung. Und ja, wir haben jetzt schon geglaubt, dass der ewige Frieden ausgebrochen ist in Europa. Es wird oft verhöhnt, dass man wirklich an einen beständigen Frieden in Europa glaubt hat und ehrlich gesagt immer noch glaubt. Das finde ich daneben die Reaktion, weil ich finde das sehr einen schönen Gedanken. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass Europa in der Entwicklung einen Schritt weiter gekommen ist. Also wir können Grenzen verändern in Europa ohne Krieg. Ich habe das wunderbar gefunden. Wenn man jetzt ehrlich ist, muss man auch sagen, dass in Westeuropa, also wenn man jetzt an den Ukraine-Krieg ganz im Osten ausblendet, wenn man den Bürgerkrieg in Jugoslawien ausblendet, in Westeuropa noch nie so lange Phase gegeben hat ohne Krieg. Das muss man vielleicht auch sagen. Also das ist tatsächlich auch eingetroffen. Ein Krieg zwischen Frankreich und Deutschland ist nicht mehr vorstellbar. Und das ist auch eine Entwicklung gewesen, die wir schon positiv zur Kenntnis nehmen müssen, die mir auch eine gewisse Hoffnung wieder gibt. Und wenn der Putin das Gefühl hatte, er könne Europa zerstören und er könne NATO zerstören. Das Gegenteil ist passiert. Europa ist zusammengerückt und NATO ist zusammengerückt. Von Macron selber, am französischen Präsidenten, nur als kleine Stot bezeichnet, NATO hat jetzt ein grausames Revival wieder überlebt. Aber es stimmt natürlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mit dem Ausmaß muss wieder mit Krieg in Europa beschäftigen, mit der Frage, was ist mit der Schweizer Armee, wo muss sie zulegen, wo muss sie stärker werden, weil einfach die Spannungen halt wirklich zugenommen haben. Das lässt sich leider nicht verleugnen.
Bei mir am Mikrofon ist gesehen Priska Seiler-Graf, Nationalrätin Zürich, vom Kanton Zürich, Sicherheitspolitikerin. Herzlichen Dank, dass Sie bei Aktiv Radio vorbeigekommen sind. Unsere Zeit ist leider vorbei.
Das ist schon vorbei, das ist ja wahnsinnig schnell gegangen. Schon unglaublich.
Ich hoffe, wir treffen uns bald wieder.
Ja, sehr gern.
Herzlichen Dank.
Aktiv Radio Interview.